Wir haben da jetzt so eine App zur Zeiterfassung. Oder unser Einkauf wird jetzt von einer KI unterstützt. Die Bandbreite von mehr oder weniger selbstverständlichen Digitalisierungsprojekten ist groß. Aber wo fängt man an und wie erkläre ich das meinen Mitarbeitenden? Diese Frage stellen sich vor allem viele Mittelständlerinnen. Helfen kann da Daraf Taha. Er ist ein kluger und inspirierender Kopf mit viel Erfahrung. Er verrät uns, warum Menschen ein entscheidender Faktor bei der Digitalisierung sind und warum Freude, Enthusiasmus und ein kultureller Wandel im Umgang mit Daten notwendig ist. Viel Spaß!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Alexandra und freue mich sehr über euer Interesse an meinem Podcast. Ja, wie ihr ja wisst, habe ich Anfang des Jahres gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan die Geschäftsführung hier bei Rowe übernommen. Vorher war ich auch schon Geschäftsführerin unseres Familienunternehmens und ja, damit auch schon einige Jahre im Unternehmen aktiv. Und so wie es halt ist, man stolpert dabei ganz regelmäßig über komplizierte Abläufe und fragt sich, geht das nicht irgendwie auch einfacher? Gibt's dafür eigentlich keine digitale Lösung? Ihr kennt das sicherlich. Aber dabei bleibt es ja nicht. Zum Beispiel bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder ist ein digitales Mindset unverzichtbar. Da hilft's aber nichts, wenn du dabei deine Mitarbeitenden nicht mitnimmst, sie fit machst und ihnen Räume für eigene Ideen gibst. Klingt logisch, ist allerdings nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn digitale Transformation ist kein Prozess, der irgendwann zu Ende ist. Man muss permanent dranbleiben. Es geht also darum, ein komplett neues Denken zu etablieren und da kommt Daraf ins Spiel. Er ist Wirtschaftsingenieur und hat nach dem Studium in der Automotive-Branche gelernt, wie Digitalisierung geht und woran sie auch scheitern kann. 2021 hat er sich selbstständig gemacht und berät heute Konzerne, mittelständische Unternehmen, aber auch Behörden. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast zu Gast bist, lieber Daraf. Herzlich willkommen.
Hallo Alexandra, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich, dich wiederzusehen und dann wieder diese spannenden Themen mit dir zu besprechen.
Ja, mega, dass du so spontan Ja gesagt hast und bin super gespannt auf unser Gespräch, wenn wir das Thema digitale Transformation jetzt gemeinsam ein bisschen näher beleuchten und würde auch gleich mal damit einsteigen, denn ich habe es ja schon erwähnt, du bist ja Wirtschaftsingenieur, warst aber nach dem Studium, glaube ich, nicht sofort selbstständig. Also wie ist es überhaupt gekommen und wie bist du zur Digitalisierung gekommen?
Wo fange ich an? Also eigentlich Wirtschaftsingenieur, Bauingenieur. Ja, ich habe mich sehr für Bau und Architektur interessiert. Ich bin in einer sehr interessanten Familienkonstellation aufgewachsen. Natürlich, wie man vielleicht am Namen weiß, habe ich einen Migrationshintergrund, komme aus dem Irak, bin Kurde und dort waren aber alle Frauen in unserer Familie sehr starke, selbstständige Frauen. Meine Tante war Bauingenieurin und ich wollte immer Bauingenieur werden. Dachte okay. So, ja, ich will so stark werden, ne? Wie so, also, genau. Und das, sie war sehr inspirierend, aber sozusagen Mitte der 90er, Ende der 90er und dann später, dann Anfang der 2000 war ja Digitalisierung, Daten, Geschäftsmodelle und all das waren immer mehr dann sozusagen relevant und die ersten Computer haben dann die Unternehmen und die sozusagen Heime besucht und ich wollte dann mich mehr mit den Themen beschäftigen und habe dann da mich immer mehr mit Computer auseinandergesetzt und habe gesehen, wie viel Potenzial da drin steckt und habe aber trotzdem sozusagen diese Kindheitspassion dann weitergemacht und habe gesagt, komm, das Studium ziehst du auch trotzdem durch, es ist auch super interessant, aber mein Herz wurde dann immer digitaler sozusagen und habe mich dann mit allen Facetten der Digitalisierung und der digitalen Transformation dann beschäftigt.
Also bist du so ein bisschen self-taught dann auch oder wie hast du dir das dann alles nebenher beigebracht?
Bücher auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören, das ist, und auf der Autobahn. Das war dann sozusagen meine Universität, Audible, jahrelang, und immer wieder solche Bücher reingezogen. Dann natürlich, wenn du in der Managementberatung, IT-Beratung bist, dann beschäftigst du dich dann immer mehr und auch, ne, der Kunde verlangt es ja, dass du ihn berätst. Ja. Also musst du auch, ihm voraus sein in manchen Gebieten, Und bei manchen Sachen auch mal nicken und sagen, ja, das kann ich, aber dann schnell nach Hause und dann ein paar Nächte durchziehen, um dann sich das Ding auch wirklich anzueignen.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du dieses Potenzial damals schon wahnsinnig faszinierend fandest. Ist es das, was dich an diesem Thema so sehr begeistert oder was findest du so faszinierend daran?
Ich glaube, die Fähigkeit des Menschen so sehr zu erweitern. Ich habe heute einen Post gesehen, dass man, wenn man Bilder von Brustkrebs oder potenziellen Brustkrebspatienten der KI zeigt, die KI kann 5 Jahre bevor ein Arzt es identifiziert, kann die KI sagen, das kann sich hier was entwickeln. Ich bin heute, mir ist richtig so mit Gänsehaut, wenn ich es nochmal darüber erzähle, entsteht mir bei mir Gänsehaut, weil ich einfach sage, wie krass ist das? Wie kann man so viel Menschenleben retten? Man kann so viel, ja, heil. Also ich bin da sehr positiv und sehr, sehr sozusagen, wie nennt man das? Ja. Ja, ich bin dem Ganzen konstruktiv sozusagen gegenüber aufgestellt.
Ja, es ist ein super Einstieg, auch jetzt so ein bisschen über diesen Faktor Mensch, sage ich mal, zu sprechen, weil so begeistert wie du bist und auch wie du das Potenzial auch in diesen Dingen siehst, muss man ja auch sagen, dass es doch auch bei einigen vielleicht auf Vorbehalte oder auch Ängste stößt. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn Führungskräfte bei der digitalen Transformation? Geht es darum, nur ein Ziel zu formulieren oder braucht es vielleicht auch mehr dazu?
Also ich habe beide sozusagen Formen von Führungskräften erlebt und dann an mir selbst bemerkt, welche Führungskraft hat mich mitgenommen und welche sozusagen konnte ich nicht ganz folgen, ja, und entsprechend dann auch das Projekt oder das Unternehmen dann auch sogar verlassen. Führungskraft lebt es vor. Es ist wie so ein großer Mentor. Es ist einer, der mutig mit als erster sogar nach vorne geht und sagt, komm, das packen wir schon. Und ein ehemaliger Chef von mir hat immer gesagt, macht alles, aber macht nicht so viel kaputt. Und es war immer so interessant, weil macht nicht so viel kaputt. Er wusste, dass auf dem Weg irgendwie was Reibung entstehen könnte. Und macht mal keine dummen Fehler. Und es wird auch sicher was kaputt gehen, aber ich bin da, um mit euch und euch zu schützen und hinter euch vielleicht auch mal aufzuräumen.
Also fast schon ermutigen dazu, Fehler zu machen, auszuprobieren?
Ja, definitiv auch mal ein bisschen Spielraum zu geben, Spielfeld zu geben. Und du kennst ja den Eiko, der hat immer gesagt, dieser unsichtbare Weidezaun, ja. Wenn du, der hat immer diese Metapher gesagt, wenn du jetzt irgendwie ein Lebewesen auf irgendwo bist, wo dann Stromweidezaun ist und der dich dann sozusagen erschlägt, weil du nicht genau weißt, wo sind die Grenzen. Also auch mal Grenzen klar kommunizieren und sagen, hey, bis hierhin dürfen wir nicht weitergehen, aber probier ruhig in dem Feld davor alles. Und das ist oft mal problematisch, dass solche Weidezaunen oder solche Rahmen gar nicht kommuniziert werden oder auch vielleicht die Variable verändert werden, je nach Laune der Führungskraft. Das wäre so ein bisschen, ja. Die andere Seite.
Und wenn du aber sagst, eine Führungskraft muss dabei auch immer Vorbild sein. Ich habe da irgendwie auch so manche der etwas Älteren vor Augen, die sich vielleicht noch das eine oder andere sogar ausdrucken lassen. Das ist dann eigentlich so ein bisschen ein K.O.-Kriterium. Also würdest du sagen, Digitalkompetenz ist heutzutage als Führungskraft das A und O?
Jein. Also ich erinnere mich auch nochmal an einen anderen Teilnehmer. Schon betagt, hatte Schwierigkeiten mit der Technik und du weißt, du kennst ja meine Trainings sehr toollastig, sehr digital, weil es halt digitale Transformation ist und es reicht nur nicht auf einer PowerPoint zu sagen, dass Digitalisierung wichtig ist, sondern auch zu zeigen. Und er hatte echt Schwierigkeiten, mir zu folgen, war aber wohlgesonnen, dem Prozess zu folgen und ich habe ihn und nochmal ein anderer Kollege, der mit uns dann das Training mitgemacht hat, hat ihn auch nochmal ein bisschen mehr an die Hand genommen. Und der war super dankbar und der ist da richtig, richtig aufgeblüht. Und er hat so viel Kompetenz, nicht digitale Kompetenz mitgebracht, die wir auf dem Weg nicht verlieren dürfen. Wir denken, die Digitalisierung heilt alles. Mag sein, dass sie sehr viel, aber wir brauchen auch Inhalt für die Digitalisierung. Wir müssen auch Wissen, ja, in diese Digitalisierung bringen. Und genau diese Menschen, die dann vielleicht schon länger jetzt im Arbeitsleben sind, die noch nicht so digital kompetent sind, die haben ganz viele andere Kompetenzen. Und da muss man sie an die Hand nehmen, da muss man sie vielleicht auch den richtigen Rollen geben, aber auch ja jemanden an die Seite geben und sagen, ey, passt schon, der wird schon helfen, jemand dir sozusagen diese Kompetenz auch langsam, aber sicher beigeben.
Ja, du hast ja auch gerade gesagt, es findet sehr, sehr viel mittlerweile auch online statt oder im digitalen Raum. Wenn jetzt alles digitaler wird, welche Rolle spielt denn dann in Zukunft eigentlich auch die Gemeinschaft? Also sag mal auch das Arbeiten in Präsenz. Ich meine, wir haben digitale Tools, die uns auch helfen, uns auch zum Beispiel hybrid zu organisieren. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten heutzutage. Ja. Aber was ich meine ist, Zusammenhalt jetzt zum Beispiel auch im persönlichen Miteinander fehlt ja da manchmal auch an der einen oder anderen Stelle. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ist dieser Team-Spirit, den man eigentlich in der Gemeinschaft dadurch bekommt, in Zukunft überhaupt ersetzbar durch solche digitalen Tools?
Genau.
Oder also, müssen wir uns nicht ein bisschen wieder auch rückbesinnen?
Du wirst in der Tat vielleicht überrascht sein, dass du sagst, okay, darauf so ein Digital-Enthusiast. Ich habe aber da auch nochmal eine andere, sagen wir mal, enthusiastische Meinung, nämlich ich glaube, dass wir Teams alle in einem Raum sein müssen, dass wir physisch präsent sein müssen, dass wir zufällige Begegnungen schaffen müssen, dass wir nach Feierabend auch ein Bier oder einen Ayran trinken zusammen. Aber es geht darum, einfach mal ein Wir-Gefühl zu schaffen und dann auch die Dips, ne, die Tiefen der Transformation auch mal gemeinsam zu glätten und gemeinsam konstruktiv in eine Richtung blicken zu lassen. Daher, ich bin ein Riesenfan von Büro. Ich bin ein Riesenfan von Zusammensitzen und Zusammenarbeiten physisch und die Digitalisierung nutzen, um nicht die Kommunikation, die Interaktion, die menschliche Interaktion zu ersetzen, sondern unseren Geist zu erweitern.
Ja, ein super wichtiger Aspekt. Ich glaube, auch hier wird es auch total auf die Führungskräfte ankommen, genau hier auch eine richtige Balance irgendwie zu managen für das Team. Weil, also was ich finde, ist wirklich omnipräsent ist ja diese Reizüberflutung, die wir heute alle erleben durch den Content aus allen Ecken. Also egal, ob jetzt Mails oder DMs oder Social Media oder News oder man streamt irgendwelche Serien. Aber man hat ja irgendwie die Birne, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, nur noch irgendwie überm Handy oder vorm Laptop. Also meine Frage wäre auch so ein bisschen, wie lernen wir uns denn wieder auf die wichtigen Innovationsschritte zu fokussieren vielleicht?
Ja, also du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Wir sind zu Social Media Konsumenten geworden und zu Content Konsumenten geworden. Das bedeutet aber nicht, dass wir digital sind. Ja, unsere ganzen Kids und Freunde und Cousins und Neffen kennen jeden Influencer, kennen jeden Post von denen und sind so versiert, den Post ideal irgendwie mit einem Filter zu versetzen. Aber das heißt nicht, dass wir dann digital kompetent sind. Wir sind einfach nur in dem Algorithmus gefangen, die diese Unternehmen so super kuratiert haben und super gut gebaut haben. Die sprechen übrigens von Stickiness. Also letztens ein Podcast von dem Instagram-CEO von Deutschland gehört, der gesagt hat, die sprechen, ihre KPIs sind nicht, wie viele User man hat, sondern Time Spent on Platform. Da muss man dann mal kurz pausieren und ihre KPI sich darauf besinnen und nochmal sagen, okay, was haben die eigentlich mit mir vor? Die haben damit vor, dass du noch länger auf der Plattform bist.
Und das auch wahrscheinlich in eine gewisse Abhängigkeit dann führt, natürlich, weil man das nicht mehr aus der Hand legen kann.
In der Tat.
Also auch eine Frage der, der Bildung oder auch früh anzufangen, nicht nur was das Handling und die Usability mit digitalen Tools angeht, sondern eben eigentlich viel tiefer gehend, wie programmiere ich vielleicht auch so einen Algorithmus? Das wäre ja dann das Digitale daran.
Lass mich das mal sagen, also lass uns Producer werden.
Ja.
Dass es darum geht es, ja, wir sind, es gibt ja dieses zusammengesetzte das Wort Prosumer, Producer and Consumer. Ich würde aber sagen, die meisten von uns sind nur Consumer, ja, und nur weil wir ein Bild produziert haben, heißt es nicht, dass wir Prosumer sind, ja. Wichtiger ist einfach jetzt genau diese KI-Tools vielleicht zu nutzen, denen wir jetzt auch mal mit Low-Code oder No-Code programmieren zu können, ja. Viel mehr wirklich die Möglichkeit zu nutzen, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und die Leute zu ermutigen, den Ressourcen an die Hand zu geben, weiterbilden zu lassen. Das ist das, wofür ich ja super jetzt mich stark machen würde, euch stark machen würde, jeden, der zuhört.
Was würdest du denn Organisationen oder Führungskräften empfehlen, wenn ich meine, für viele ist wahrscheinlich Low-Code auch jetzt erstmal noch nicht so ein gängiger Begriff, aber wo fängt man an? Oder wo ist vielleicht auch so ein bisschen so die Hürde niedrig genug, um Leute da auch ranzuführen und dafür zu begeistern?
Ja, ein guter Freund hat mal gesagt, wir waren da bei der Beratung, wenn ich bei der Beratung bin, ich würde erstmal alle 7 Tage in eine Outlook und eine Excel-Schulung schicken. Damit man, also alle auf gleichen Stand kommt. Der eine automatisiert sein Postfach und fleckt sie und hat super gute strukturierte Art und Weise. Wenn ich so richtig so, wie du gesagt hast, diese low-hanging fruits der Digitalisierung, ich spreche auch nur von Digitalisierung oder Digital Literacy, dann würde ich das machen. Excel-Schulungen breit anbieten, ja, gute Leute in kleineren Gruppen und nicht bitte in PowerPoint und dann einer macht vor, wie man Formeln macht, sondern extrem viel Übungen, ja, das würde ich machen, das wären für mich die low-hanging fruits, die Leute einmal erstmal so ein bisschen anzuheben, was das Digitalisierungslevel angeht. Und von diesem organisationalen Intrapreneur-Mindset, das ist nochmal eine Stufe weiter. Und da müssen wir viel tiefer ansetzen, da müssen wir in die Schulen gehen und so weiter. Was ist der gängigste Studiengang in Deutschland? Würde ich mal jetzt mal, ohne die Statistik zu kennen, Business Administration oder irgendwie BWL, ne? Und Business Administration ist schon im Namen, ja, wir administrieren etwas, wir verwalten etwas. Ja, wir erfinden und innovieren nicht. Wir denken Sachen nicht neu. So, da muss
man. Was aber eine Frage des Mindsets ist, oder? Die Dinge neu zu denken oder Altes mal einzureißen.
Es ist ein Sozialisierungsthema. Also schau dir mal an, wie die Rhetorik in den USA ist, wie Kamala Harris da, wie eloquent sie spricht. Ja. Und sie war im Debattierclub schon in ihrer Highschool. Das hat man geübt. Man hat gesagt, bist du für oder gegen Abtreibung? Hat sie gesagt, ich bin gegen Abtreibung. Gut, jetzt musst du argumentieren für Abtreibung. Da musste sie komplett ihr Gehirn neu vernetzen und sich anstrengen, eloquent genug für ein Thema zu sein, ne, was sie wusste, ne, und so weiter. Also das haben wir hier leider noch nichts, aber wir sind gute Ingenieure. Das kombiniert mit einem Entrepreneur-Mindset und Intrapreneur-Mindset.
Jetzt, wenn wir in die Unternehmen schauen, wir finden ja oftmals auch Prozesse vor, die noch sehr stark aus dem analogen Raum kamen. Was würdest du da empfehlen oder wie geht man vor? Weil jetzt einen veralteten Prozess zu digitalisieren macht ja mitunter auch nicht allzu viel Sinn.
Ja, also die Leute, die wirklich ihre Hände schmutzig machen, die am Operations dran sind, die den tagtäglich den Prozess machen, die wissen ganz genau, wo die Locken sind, wo die Hürden sind, wo die Steine sind. Und die enablen, ranzuholen und Leute, die dann ein bisschen mehr von Digitalisierung verstehen, dann mit denen diese Prozesse zu digitalisieren. Und eine dritte Komponente kommt dazu und die vermisse ich oft in solchen Digitalisierungsprojekten, einen Moderator. Der dazwischen, der da ganz genau weiß, wie diese beiden Welten miteinander sprechen, wie man diese Anforderungen sozusagen, ja, priorisiert dass auch beide Seiten sich auch verstehen und das Projekt vorankommt.
Wenn du jetzt sagst, Business Administration ist jetzt nicht der allzu innovative Studiengang, wo Digitalkompetenz vermittelt wird, wo würdest du sagen, muss man schauen? Wenn man jetzt sehr viel Digital-Transformatorisches vor der Brust hat, nach wem muss ich suchen?
Gute Frage. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Aber ja, wer sowas Provozierendes sagt, der muss da jetzt auch mal die Antwort dafür haben. Ich glaube, kreative Menschen sind tendenziell eher dazu geneigt, sozusagen Abkürzungen zu finden und sich mit dem, ja, einfach mal das System zu hacken. Ich mag den Begriff eigentlich hacken, ein Hacker zu sein, Live-Hacker zu sein oder Business-Hacker zu sein, solche Leute. Und ich glaube, Menschen auch, denen man das Selbstbewusstsein nicht abgeschlagen hat. Das ist auch vielleicht wieder eine soziologische Geschichte. Die Menschen, die sehr oft genug irgendwie einen auf die Finger bekommen haben, die dann ein bisschen verschreckt sind, jetzt mal die andere Seite, die sind dann natürlich kontraproduktiv für solche innovativen Geschichten. Also anders gesagt, Menschen, die ein gewisse Kenntnis haben, gewissen Mut haben zu sagen, ach komm, lass uns, ich will das mal ansprechen.
Also keine Frage des Studiengangs, sondern eher eine Frage des Lebensprofils.
Ja, in der Tat. Deswegen meine ich auch, das muss man dann jetzt auch in der Schule anfangen, auch schon Debattierclubs und Ähnliches zu etablieren, eine Fehlerkultur auch dort zu akzeptieren.
Angenommen, man hat dann solche Leute in seiner Unternehmung, die wirklich richtig coole Ideen haben und jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Digitalisierungsprojekte oder vielleicht neue digitale Geschäftsmodelle kreiert haben, aufgesetzt haben. Was kann man tun, um ein Umfeld zu schaffen, auch in der Organisation, damit die nicht scheitern, damit die nicht irgendwie gegen hohe Mauern stoßen, weil andere vielleicht sagen, nee, wollen wir nicht oder passt nicht oder keine Ressourcen oder whatever.
Also mir fallen mehrere Sachen ein, einfach so aus eigener Erfahrung. So, ich nenne das immer so kleine CEOs haben. Also dass du da die CEOs mit Geld, mit Management Support unterstützt, ja, das wäre auf jeden Fall so eine Sache. Was du auch machen kannst, Skin in the Game, also das, was die Leute jetzt vorhaben, irgendwas zu machen, irgendwas zu innovieren, ein Stück weit auch zu sagen, okay, du wirst auch was verlieren, wenn du da, also jetzt natürlich nicht so mahnend, sondern du wirst aber auch was verlieren, wenn du da scheiterst, aber du wirst auch sehr viel gewinnen. Also der CEO, der Entrepreneur draußen, der hat High Stakes, ja, all in, wenn man das sagen will, also alles komplett rein und deswegen gibt er auch Gas und deswegen kennt er nicht, 18 Uhr Feierabend. Ja, sondern er will, dass das Ding geliefert wird. Er guckt nicht drauf, habe ich jetzt eine 38 oder eine 40-Stunden-Woche, sondern er will die Sache lösen, er will das Problem lösen. Und das wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, genau so ein Enablement bei diesen kleinen CEOs in den Unternehmen.
Spannend, okay, cool. Jetzt hast du vorhin auch schon über Excel und PowerPoint gesprochen, aber wir reden ja auch ganz oft über dieses Buzzword der KI und es wird ja irgendwie so ein bisschen als das Allheilmittel ja auch gegen den Fachkräftemangel vielleicht verwendet, weil man einfach viele Dinge auch durch Automatisierung eben vereinfachen kann. Aber irgendwie ist das ja so ein bisschen von bis, ne? Also auf der einen Seite haben wir noch die klassischen Tools, mit denen irgendwie jeder so ein bisschen groß geworden ist. Und auf der anderen Seite reden irgendwie alle in einem schwammigen Begriff über künstliche Intelligenz. Wie kann man das greifbar machen oder vielleicht auch erklären in der Organisation? Oder wie kann ich auch herausfinden, ja, wie näher ich mich denn diesem Thema der KI und was ist das Richtige für mich?
Da haben wir wieder die gleiche Herausforderung. Damals, ich würde mal sagen, jetzt, wo Excel flächendeckend dann ausgerollt wurde im Unternehmen, da hat man vermutlich auch nicht zu jedem gegangen gesagt, du musst jetzt nichts mehr ausdrucken und hast jetzt nicht einen Taschenrechner daneben und so weiter, sondern hier hast du ein Tool und komm, wir schulen dich jetzt mal mehrere Tage da drin. Wir sind so irgendwie so organisch reingewachsen. So, aber trotzdem kennen wir auch wirklich nicht das Potenzial vom Excel. Vermutlich du und dich oder ich vermutlich benutze 1% oder 2% von diesen Funktionen, die da drin sind. So, das Gleiche passiert vermutlich ich auch jetzt gerade mit diesen ganzen KI-Tools und es wird jetzt noch so irgendwie sich dagegen gewehrt oder doch nicht und dann hat man doch eine compliante Version von ChatGPT und dann sagt man erstmal so, okay, wir nutzen jetzt KI flächendeckend. Und dann gibt's natürlich auch KI-Projekte in den einzelnen Abteilungen, die jetzt irgendwie Order Entry digitalisieren, automatisieren, den Customer Support digitalisieren und so weiter. Aber einmal so eine flächendeckendes Enablement, allein schon, weil wir schreiben viele E-Mails, wir präsentieren viele Ideen und so weiter, ein flächendeckendes Enablement, wie verarbeite ich Wissen, was ja natürlich dann vielleicht der Umgang mit den einfachen Chatbots ist, das passiert nicht in den Organisationen und jeder wird seinem Schicksal überlassen. Ich beobachte selbst in meinen Trainings, die Leute, mittlerweile so 70%, jetzt so meine eigene Statistik, nutzt schon ChatGPT oder hat schon mal ChatGPT benutzt. So. Und dann sitzen sie bei mir tagelang und ich schule sie und ich lasse sie an jeder Aufgabe, ich sage immer, ihr seid jetzt gerade zu viert in dem Raum, in diesem Breakout-Room oder in dieser Übung. Nein, ihr seid zu fünft. Und dann irgendwann wurde es zu so einem Running Gag. Und dann haben sie es auch immer wieder, durch mein Nudging aber. So, jetzt müssen wir mal das Prompt. Was hast du gepromptet? Lass mich das mal sehen. Nee, der ist nicht so gut. Lass uns das mal ein bisschen anders machen. Probier doch das. Oh, okay, guck mal, der davor war viel besser. Also, und du glaubst es nicht, wie Augen dann plötzlich nach den Tagen dann scheinen, weil sie plötzlich sich enabled fühlen.
Und weil sie eine sinnvolle Antwort bekommen.
Und genau, ja, weil sie die richtige Frage gestellt haben. Vorher haben sie es vielleicht mal benutzt und irgendwie schwammig formuliert und das nicht richtig geframed und so weiter. Und dann haben sie gedacht, ja gut, so toll ist das nicht, weiß gar nicht, was die alle haben.
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du ja auch schon auch sagen, dass die meisten, sag jetzt mal Mittelständler, Mittelständlerinnen auch eher zu den Anwendern von KI gehören.
Da sind wir auch wieder zu Konsumenten dieser Chatbots geworden und auch nicht mal zu richtig performanten Konsumenten. Ja, also es gibt ja Tools, wenn die Leute mir erzählen, ja, die haben eine Idee und ich so, ja, habt ihr davon eine Webseite oder habt ihr davon schon Prototypes? Nee, das geben wir an Design weiter. Und dann entsteht eine Kommunikationswelle und dann haben die erstmal das im Postfach und dann muss man, ich so, guck, warum machst du das? Lass uns das doch mal direkt über solche KI-Tools schon mal ausprobieren, ob deine Idee schon mal visualisiert werden kann als schöne Wireframes, als schöne Prototypes. Und dann kannst du mit dem Prototype vielleicht zu Design gehen und eine viel gehaltvollere Diskussion mit denen haben.
Aha, dann sind also, du stellst also fest, dass dann die eigenen internen Prozesse eigentlich die Schnelligkeit einer KI schon wieder lähmen?
Ja, und auch nicht der Glaube, dass man die KI für seinen Anwendungsfall und sein Projekt gerade nutzen kann. Und ich habe ja nur die Anforderungen rüberkippen. Zum Beispiel jetzt mal um irgendwie einen neuen Prozess, neue UI, neues Produkt, Digitalisierung und so weiter. Dann nutzt man das nicht und bleibt dann sozusagen zu dem alten Prozess und dem alten Kommunikationsmittel. Ich schreibe das mal runter.
Ja, verstehe. Du hast gerade noch gesagt compliant. Also Compliance ist ja ein Riesenthema. Würdest du sagen, aus dem Grund haben sich jetzt auch schon viele Unternehmen dem noch nicht so angenähert, weil ihnen auch hier das Thema Compliance ein bisschen im Weg steht? Und vielleicht auch sehr politisch an dich gefragt, begrüßt du eine Regulierung dann der KI? Wie siehst du das?
Ja, ich da hören bestimmt sicher viel Compliance-kompetentere Menschen als mich, aber ich würde mal sagen, so wie ich jetzt viele Unternehmen kennengelernt habe, die es trotz all dieser Regulierungen hingekriegt haben, in ihren Unternehmen eine compliant-konforme KI-Nutzung mit verschiedenen Bots und so weiter zu nutzen. Es gibt also Konkretes, dass du kannst das Modell runterladen und bei dir auf dem Server laufen lassen. Ja, also das ist möglich. Und wenn mir ein Unternehmen sagt, wir sind noch nicht so weit oder wir haben es nicht gemacht, dann haben sie es einfach jetzt die letzten anderthalb Jahre geschlafen oder einfach das nicht so priorisiert, weil sie das Potenzial da drin nicht erkannt haben. Und makroökonomisch sicher, die Regulierung wird sicher Europa hinterher hinken lassen. Und die Chinesen und die Amerikaner werden die Foundation Models dominieren. Und dann werden wir wieder, nicht nur als Individuum, sondern auch als Wirtschaftsraum und auch als Land Konsumenten von solchen. Und dann werden wir so eine Art KI-Steuer abführen. Ja, wie es damals und immer noch eine Werbesteuer wie Google Ads und Facebook Ads und so weiter gibt. Jeder, der irgendwie im Performance-Marketing-Game mitmacht, gibt so 5-10% mindestens seiner Marge ab in die USA. Warum? Weil er auf diesen Plattformen auf sich aufmerksam machen lässt. So, wir werden jetzt das Gleiche noch zusätzlich einen gewissen Teil unseres Kuchens an die KI-Unternehmen dieser Welt abgeben. Und das Geld fließt wieder in die USA. Ja.
Nicht viel gewonnen dadurch. Aber wir arbeiten dann mit schlechteren Modellen hier in Europa.
Wenn überhaupt.
Okay, vielleicht nochmal zurück zu den Organisationen. Vorhin hast du auch gesagt, dass eine weitere Kompetenz auch gefragt ist, nämlich die der Moderatoren. Kann man grundsätzlich sagen, ein bisschen erinnert mich das ja auch an das Thema Agile und vielleicht auch Scrum, dass eigentlich das ja die perfekte Projektmanagement-Methode für alle digitalen Projekte im Prinzip ist?
Ich habe früher sehr viele, ich meine immer noch, aber jetzt nicht mehr so geframed und kein Label drauf, dass es ein Scrum-Workshop ist oder ein Agilität-Workshop oder Training ist. Es wird gelehrt und dann wird es nicht angewandt und dann hat man irgendwie so ein bisschen Theorien und ein paar Folien im Kopf und dann kann man die Begrifflichkeiten irgendwie einordnen. Ja, es muss eingebettet sein in verschiedensten Sachen. Und ja, genau diese Moderationsfunktion, die wir in der Agilität finden, ob es jetzt OKR Master ist oder Scrum Master oder Product Owner, diese Rollen, die müssen wir leben. Und du kannst sie nennen, wie du willst, meiner Meinung nach, aber diese Kompetenz, die diese Menschen, diese Rollen in den Unternehmen haben, die müssen dann sich in den Unternehmen wiederfinden.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass man digitale Transformation am besten auch in ganz vielen verschiedenen Einzelprojekten denkt?
Einzelprojekte und großen Projekten und zusammenhängend und in Programmen. Ja, also.
Das heißt, es braucht das große digitale Ziel und das wird dann runtergebrochen in einzelne Maßnahmen und Projekte, die aber alle zusammengelegt wiederum das große Bild ergeben.
Naja, Digitalisierung ist ja nicht das Ziel, sondern es ist ja ein Hilfsmittel, um dein Ziel, dein Geschäftsziel zu erreichen. Also es gibt so ein Gartner Data Capability Model, wo dann ganz am Ende die Daten die Grundlage sind für deine Entscheidungsfindung, für deine Organisation, für die nächsten Strategien und so weiter. Aber da musst du erstmal 5, 6 Stufen hin dich entwickelt haben, um so viel Datenwissen zu haben, also Datenfähigkeit, Datenarchitektur zu haben, Wissensarchitektur zu haben, die Menschen auch was mit diesen Daten anfangen können, ja, damit die überhaupt auch gute Entscheidungen treffen und damit Digitalisierung weiterhin als Tool für das Geschäft. Ich meine, ihr seid ja auch kein IT-Unternehmen im klassischen Sinne, sondern alle eure Geschäftsprozesse sind supportend für euer Kernprodukt oder Kernservice.
Absolut. Also was man, glaube ich, schon oft hat, ist, dass es gar nicht an Daten irgendwie mangelt, sondern die irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang oder eine Relation zu bringen. Und wie du sagst, eben daraus auch, ich sag mal, wertschöpfende Erkenntnisse abzuleiten. Das ist, glaube ich, eine der sehr, sehr großen Herausforderungen.
Und die Herausforderung, da sind wir wieder bei, ein Stück unserer Wertschöpfung schöpfen wir ab und schicken es über den Teich, nämlich die Leute, die diese Prozesse lesen können, beherrschen können, ja, die diese Informationen bereitstellen, verarbeiten, KI drüber laufen lassen oder KI-Modelle drauf trainiert haben, ja, die werden einen großen Teil deiner Marge dir wegnehmen, weil sie sagen, hey, guck mal, ich biete dir so viel Know-how, so viel Entscheidungsfindung, ich will einen Teil von deinem Profit haben.
Ja, absolut. Du hast auch, ich erinnere mich noch damals, du bist ein totaler Fan, glaube ich, von Plattformmodellen. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Ja, also wenn wir in Richtung Digitalisierung denken, dann denken wir, oder zum Beispiel Plattformgeschäftsmodellen, denkt man oft dann, okay, ich bin produzierendes Unternehmen, ich stelle Fenster her, also packe ich meine Fenster irgendwo auf einer Plattform, wo dann andere Fenster vermarktet werden. Ja, das ist so der gängige Trugschluss, weil Plattformen oft dann irgendwie entweder mit Facebook und Co. Gleichgesetzt werden oder mit einem klassischen eBay-Plattform-Geschäftsmodell. Genau, was das Thema Plattform angeht, wir haben eine neue Ära der Plattform erreicht. Und zwar, wir sind wissens- und datenlastiger geworden. Und wir können in die Wertschöpfungskette des Konsumenten und des Produzenten hineingucken. Also sagen wir mal, ich nehme mal das Beispiel eines Fensterbauers, der Fenster für große Gebäude baut und da auch jetzt ein Plattformgeschäftsmodell sich denkt und sagt, lass uns doch mal hingehen und Architekten und Bauarbeiter zusammenbringen, die unsere Fenster einbauen und die Architekten, die diese Fenster planen. So, und das ist eine wissensintensive Interaktion zwischen diesen beiden Akteuren. Der Fensterbauer baut den Rahmen, weil er den Auftrag des Architekten bekommen hat. Aber die haben den Prozess so weit gut durchdrungen, dass sie gesagt haben, wir entwickeln etwas, wo diese beiden darauf kollaborieren können, die Aufträge ausgetauscht werden, Feedback wieder zurückkommt von der Baustelle und wir nicht nur die Fensterhersteller sind, sondern wir sind auch gleichzeitig die Matchmaker, und das ist das ganz Wichtige, die Plattform ist ein Matchmaker zwischen zwei Akteuren, und wir könnten sogar auch noch sozusagen die Ware auf die Plattform packen. Bis hin, dass wir vielleicht sogar andere sozusagen Fensterbauer mit draufpacken. Also da kannst du dann multi-sided Plattformen bauen.
Mega spannend. Ich frage mich nur gerade, weil ich komme ja so ein bisschen auch aus der Bubble der Familienunternehmen oder auch der Mittelständler, und wir sind ja immer ultra vorsichtig, was so auch das Teilen angeht, zum Beispiel von Daten. Aber das ist ja eigentlich auch Grundvoraussetzung, um dann eben auch überhaupt an so einem Plattform-Business irgendwie auch zu partizipieren. Also was braucht es da auch so ein bisschen von den Unternehmen, damit sie auch mutig sind, diesen Schritt zu tun?
Also so ein friendly erste Customer zu haben, wo man mit denen schon sowieso in tiefer Geschäftsbeziehung ist. Ja, also wenn ich jetzt dieser Fensterbauer wäre, weiß ich, dass ich vermutlich hätte mit ein, zwei Architekten gestartet und eine Handvoll Bauarbeiter und hätte dann peu à peu dort auch geguckt, getestet, inwieweit ich eigentlich hier, wie weit darf ich gehen? Wie weit kann ich gehen, ohne dass ich groß? Und ich glaube, mittlerweile dein Moat, also dein Burggraben, dein Schutz, was vor deinem Geschäftsmodell ist, eigentlich der Kunden-Touchpoint. Und so schnell wird niemand diesem Fensterbauer, diese Architekten und diese Bautrupps quasi streitig machen.
Ja, ist echt so, wie du sagst, dass man doch noch sehr oft dazu geneigt ist, von der technischen Lösung oder der Ideallösung herzudenken und viel zu selten immer noch vom Kunden kommt.
Ich sehe da drin die Challenge einfach, dass wir nicht diese Data Capability haben. Wir haben gar nicht diesen Datenpool und nicht die Datenanalysearchitektur, wenn ich jetzt mal so frei raus sagen würde, um aus den Daten schlaue Entscheidungen zu treffen. Also lehnen wir uns zurück oder sozusagen fokussieren wir uns auf die gut bezahlten Manager-Meinungen, die ja natürlich sehr viel Erfahrung haben. Aber das ist dann das Gut-Feeling, das Bauchgefühl dieser Menschen und gar nicht die Datengrundlage, mit dem wir viel akkuratere Entscheidungen treffen können.
Würdest du dich dann zu 100% auf eine datenbasierte Entscheidung verlassen oder lässt du schon auch nochmal so ein bisschen dein Bauchgefühl reinspielen?
Ich glaube, die Kombi ist das Beste. Also es ist immer wieder dieses, ne, es kommt drauf an, aber ich würde immer erstmal Daten sprechen lassen und dann ist gucken, ob die Entscheidung, die Daten treffen, auch wirklich auf die Vision zahlt.
Ich glaube, ich hätte irgendwie so eine Meinung auf meinem Bauch oder Erfahrung basieren und dann würde ich gucken, matcht das mit den Daten, würde das sozusagen vergleichen. Aber ich glaube, dann würde ich meine eigene Meinung auch vielleicht nochmal anpassen.
Entscheidungstheorie, Daniel Kahnemann, kann ich nur empfehlen. Da wird man auch
schnelles Denken, langsames Denken.
Genau, das ist es. Da wird man auch nochmal die Entscheidungsfindung nochmal besser hinterfragen und auch ein Gefühl dafür haben, wo kommt gerade diese Entscheidung her. Also man wird viel reflektierender über seine eigene Entscheidung, aber auch die Entscheidung der Gegenüber.
Ja, total. Also ich glaube, es ist wirklich essentiell, dass man auch viel stärker auf diese datenbasierte Ebene kommt und weniger aus der Selbstüberschätzung heraus, weil Erfahrungswissen ist super, aber ich glaube, was wir halt auch sehen, ist, die Evolution geht so rasch voran und so viel Erfahrungswissen kannst du einfach gar nicht mehr angehäuft haben in so kurzer Zeit.
In der Tat.
Und das ist, glaube ich, die Herausforderung auch für Manager und Managerinnen und Führungskräfte.
Es sind neue Entscheidungen, die wir treffen. Es sind so neue Entscheidungen, dass man die nicht vorher Vielfaches getroffen hat, um eine gewisse, sagen wir mal, Accuracy, eine gewisse Akkuratesse da drin zu haben.
Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Daraf. Es hat super Spaß gemacht. Ich habe mega viel gelernt. Und ich muss sagen, dein Mut und auch dein Enthusiasmus ist wirklich ansteckend. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, schreibt uns jederzeit. Ich leite die auch gerne weiter. Und die Kontaktdaten dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Lieber Daraf, ich sage nochmal Danke. Und ja.
Danke dir.
Freue mich, wenn wir das an anderer Stelle weiter fortsetzen. Und ja, an alle ihr da draußen, lasst gerne Bewertungen da für den Podcast und hört bei der nächsten Folge wieder rein. Macht's gut, bis nächste Woche.
Danke. Ciao. Ciao, ciao.